Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Berlin-Bashing ist beileibe keine Erfindung erst der sogenannten Berliner Republik, sondern wurde, wie wir gleich von Frank Rieder erfahren, auch schon in früheren Zeiten eifrig betrieben. Die Spitzen, die der hamburgische Korrespondent am 24. Februar 1925 der Hauptstadt widmete, zielen vor allem klassisch auf die angebliche Verschwendungssucht, der man an der Spree fröne und die man, so der Subtext, natürlich im arbeitenden Rest des Landes finanziere. Im Fokus der Kritik steht dabei eine Ampel, die freilich nichts mit Politik zu tun hat, sowie eine Wintersportanlage im Grunewald, welche sich wegen der Schneelosigkeit im märkischen Winter 1925 als Gegenstand des hanseatischen Spottes ganz besonders aufdrängte.
Berlin hat wieder Geld. Von Diridari. Wir haben wieder Geld. Nicht nur für Barmatt und Kutiska und andere Leute, die nicht genannt sein wollen. Für die hat's überhaupt nie Geldnot gegeben. Zu Zeiten, wo andere sich vergebens bemühten, ein paar tausend Mark für die solidesten Unterschriften zu bekommen, gab es Dutzende von Millionen für solche Leute mit den richtigen Beziehungen. Wie das mit den Beziehungen überhaupt so eine Sache ist. Früher gewann man sie zugleich mit den Schmissen, heute mit dem Parteibuch, und es ist wahrhaftig eine Preisfrage, welches System nun das bessere ist. Denn ohne Beziehungen scheint's nun einmal nicht zu gehen. Nein, von diesen Leuten, die auch bei der allgemeinen Pleite Geld hatten, soll hier nicht die Rede sein. Es wird schon viel zu viel darüber geredet, wenigstens für den Geschmack des Berliner Publikums. Zuerst haben diese Sensationsaffären bald von der einen, bald von der anderen Seite politisch gewürzt, natürlich viel Aufsehen erregt. Heute sagt man sich beim Lesen der fetten Überschriften nur ärgerlich, ach, schon wieder ein neuer Skandal. Und gelangweilt blättert man weiter. Natürlich soll es auch solche geben, die noch immer die Skandalberichte mit Wonne schlucken. Nur habe ich sie in Verdacht, dass es die gleichen sind, die ihr Blatt ohne dies von der ersten Spalte bis zur letzten Anzeige auswendig lernen. Aber während das Interesse für die schmutzige Wäsche nachlässt, die da allenthalben gewaschen wird, zeigt sich ein umso größeres Interesse für die reine Wäsche, die anlässlich der verschiedenen billigen Tage der Ausverkäufe und weißen Wochen zu kaufen sind. So nach und nach ist wieder etwas Geld unter die Leute gekommen und die in der Inflationszeit zusammengeschrumpften und in der Geldknappheit des vergangenen Jahres noch nicht erneuerten Bestände der Haushaltungen werden allmählich wieder aufgefüllt. Es ist ganz charakteristisch, dass man in den großen Warenhäusern gerade vor den Lagern der Tisch- und Bettwäsche und der Küchenwäsche die meisten Menschen gedrängt sieht, während die süßen Spitzenhemden und feinen Taschentücher wohl mehr Bewunderer als Käufer zu finden scheinen. Auch auf die Inventurverkäufe nach dem Weihnachtsfest gab es einen großen Run. Und wenn schon vor Weihnachten die Kauflust groß war, so suchen jetzt erst recht alle die einzigartige, nie wiederkehrende Gelegenheit auszunutzen, um fabelhaft billig einzukaufen. Die Reklametrommel wird weiter tüchtig gerührt. Überraschend schnell, wenn auch nicht ganz schmerzlos, hat sich der Berliner Kaufmann daran gewöhnt, dass ihm die Kunden nicht mehr von selbst den Laden stürmen, sondern nach allen Regeln der Kunst angelockt sein wollen. Und er hat sich nicht nur auf die guten alten, in der Inflationskonjunktur vergessenen Reklamemethoden wieder besonnen, sondern auch vieles Neue eingeführt, wovon man bisher nur in Londoner, Pariser und New Yorker Reiseberichten las. Wie sich denn Berlin überhaupt heftig bemüht, nach der abgelegten Uniform der kaiserlichen Armee die neue Uniform der modernen Allerweltsstadt anzulegen. Namentlich der Potsdamer Platz wird jetzt immer amerikanischer. Mit dem Verkehrsturm, an dem man beinahe so lange gebaut hat wie am Kölner Dom, hat es angefangen. Mit dem Ersatz der harmlosen alten Auchlichtreklamen über dem Café Josti durch ganz moderne, raffinierte, bewegliche hat sich's fortgesetzt, und wenn es in diesem Tempo weitergeht, eröffnen sich die erstaunlichsten Perspektiven auf die Zukunft. Für Sport hat Berlin ja immer Geld gehabt, aber dass es sich zur Errichtung einer eigenen Skisprungschanze aufraffen würde, hätte man doch nicht geglaubt. Denn dass die Mark ein ideales Skigelände ist, wird wohl keiner behaupten können. Wo die Natur versagt, da muss der Berliner eben nachhelfen. Zwar nicht ganz nach dem Muster jenes deutschen Duodez-Fürsten aus der Zeit des Roi Soleil, den im Sommer das Verlangen nach einer Schlittenpartie anwandelte und der dann hunderte von Wagenladungen Salz ausschütten ließ und auf diesem künstlichen Schnee seinen Hofstaat unter Schellengeklingel dahinschlitterte. So weit sind wir noch nicht wieder. Unberufen. Ein 13 Meter hohes Holzgerüst ist der Ablauf, eine Sandgrube der Aufsprung. Nach allen Regeln der Kunst angelegt, das muss man zugestehen. Das Ablaufgefäll beträgt 28 Grad auf 30 Meter. Das Gefäll des Aufsprungs auf die gleiche Länge 30 Grad. Der Auslauf geht durch eine Mulde bereits nach 35 Metern in eine Gegensteigung über, was zwar bei der durch die Natur vorgeschriebenen Kürze der Bahn seine Vorteile hat, aber doch den meisten Sportsleuten ungewohnt sein dürfte. Sprünge bis zu 25 Metern glaubt man von der 2 Meter hohen Schanze erreichen zu können. Weil man aber auf künstlichen Schnee verzichtet hat und der Himmel heuer keinen liefert, wird die Schanze einstweilen von Jungens als Rutschbahn benutzt, die auf den glatten Brettern teils ihre Hosenböden, teils ganz alpin in der Hocke abfahrend ihre Schuhsohlen verschleißen. Vielleicht kommt noch einmal ein Winter mit Schnee, woran man dieses Jahr ebenso wenig glauben zu können meint, als man im vorigen Jahr daran zu glauben wagte, dass jemals das Thermometer wieder über 0 Grad steigen könnte. Und dann wird sich an der Berliner Schanze das mit Recht so beliebte bunte Treiben entwickeln. Sozusagen Sankt Moritz in Berlin. Auch die Stadt Berlin ist aus dem Schlimmsten wieder heraus und sie kann sich an ihre Pflichten als Großstadt erinnern. Zunächst mal in puncto Beleuchtung, die man wieder auf den Friedensstand von 44.000 Flammen statt der gegenwärtigen 25.000 bringen will. Bisher erinnern abends viele Seitenstraßen, auch in den Hauptvierteln, sogar solche, die die neue, viel umstrittene Verkehrsordnung als Verkehrsstraßen ersten Grades bezeichnet, eher an die Straßen eines französischen Etappenstädtchens bei einem Fliegerangriff, als an die Straßen einer modernen Großstadt. Auch die Berliner Straßenbahn will ihren Wagenpark erneuern. Vor nicht allzu langer Zeit las man's noch anders. Da galt die Straßenbahn als ein rückständiges Vehikel, das in die Außenbezirke verbannt werden müsse und die im Zentrum nichts zu tun habe. Dort sei die unbeholfene, an Schienenstränge gebundene Straßenbahn eher ein Verkehrshindernis als ein Verkehrsmittel. Die Straßenbahn selbst tut alles, um diese Behauptung zu rechtfertigen. Wer öfters etwa die Leipziger Straße vom Potsdamer Platz bis zum Spittelmarkt zurückzulegen hat, kann leicht experimentell feststellen, dass in den Hauptverkehrszeiten der Fußgänger die lange Strecke schneller bewältigt. Die Geschichte von einem Mann, der am Leipziger Platz einstieg und den ersten Band von Spenglers Untergang des Abendlandes zu lesen begann, und eben mit dem zweiten zu Ende kam, als der Schaffner verkündete, dass die Expedition am Spittelmarkt angelangt sei. Diese romantische Geschichte ist freilich in das Reich der Fabel zu verweisen. Ganz hat die würdige alte Straßenbahn allerdings nicht über den modernen Autobus triumphiert. Die ABUAG richtet neue Omnibuslinien ein, mit zunächst einem 50.000 neuer Wagen, die sich schon in ihrem Äußeren vorteilhaft von den alten Kräften unterscheiden und auch nicht so leicht umfallen sollen wie diese. Ob sie auch so eingerichtet, dass sie weniger leicht zusammenrumpeln, ist der Öffentlichkeit bisher leider nicht mitgeteilt worden. Über die Stadt- und Ringbahn, die in ihrem gegenwärtigen Zustand Berlin weit über seinen Bedarf mit Rauch und Ruß versorgt, konnte man kürzlich auch manches Erfreuliche hören. Der Betrieb soll nach und nach elektrisch werden, wie man jetzt schon einige Außenstrecken elektrisch betreibt. Beschleunigte Zugfolge, schönere Wagen, zweckmäßige Warteräume und so weiter. Die sinnreiche Veranstaltung, dass die am einen Ende der Stadt wohnenden Leute zum anderen und die vom anderen ihrerseits zum einen allmorgendlich auf ihre Arbeitsstätten und abends wieder zurückbefördert werden, würde dadurch, wenn auch nicht sinnreicher, so doch schneller und bequemer gemacht. Hunderttausende, die auf solchem Weg Jahr für Jahr Milliarden von Kilometern zurücklegen, Hunderttausende, die bei dem jetzigen Betrieb Jahr für Jahr Tonnen Ruß und Kohlenstaub schlucken, hätten ihre helle Freude an solcher Neuerung. Nur 50 Millionen sollte der Spaß kosten, aber leider ist das noch Zukunftsmusik, denn dafür hat Berlin kein Geld.
Berlin hat wieder Geld. Ja, das wäre schön. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.